Sie hören den Kurier.
Ich habe gesagt, hör auf, lass das Messer liegen. Sie wollte es unbedingt haben. Habe ich gesagt, na gut, okay, gib's wenigstens mir. Ich bin die Ältere und ich habe kein Kind. Ist besser, wenn ich das Messer habe, wenn was passieren würde. Und so begann es.
Oft kommen die Mitinsassen und sagen, ja, da gibt keine Ruhe. Und ich habe Angst, ja. Ich weiß nicht, was er tut, ich traue mich nicht einschlafen, ja.
Wir wissen, welche Population betrifft's. Also wir wissen, dass das Geschlecht eine Rolle spielt. Wir wissen, dass das Alter eine Rolle spielt. Also konkret, die Männer suizidieren sich häufiger, jetzt statistisch gesehen, als Frauen.
Wenn man aus einem Mörder einen Dieb macht, ist das ein großer Erfolg.
Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute begrüße ich euch zum dritten und auch schon wieder letzten Teil unseres Gefängnisbesuchs, das heißt unseres. Zu Gast in der Justizanstalt Josefstadt war Reporterin Yvonne Biedler und hat dort jede Menge Interviews geführt. In der letzten Folge zum Beispiel haben wir einen Insassen gehört, den Leiter des sogenannten Jugenddepartments. Und wir haben auch von einem Justizwachebeamten gehört, dem im Zuge eines Fluchtversuchs die Waffe weggenommen worden ist. Es ist aber, sei gleich noch dazu, alles gut gegangen. Ja, Yvonne, erst einmal herzlich willkommen zurück im Podcast-Studio und hallo.
Hallo Stefan.
Wen hören wir denn heute?
Heute habe ich noch drei weitere interessante Menschen für euch. Und zwar zwei Frauen und einen Mann. Drei ganz unterschiedliche Rollen und drei sehr unterschiedliche Geschichten. Eine Abteilungsleiterin, eine Insassin und wir hören zum Schluss noch den Gefängnispsychologen.
Also mein Name ist Andrea Blahut. Ich bin seit 1997 bei der Justizwache. Ich habe begonnen, damals am Wachzimmer Dienst zu verrichten. Dann war ich vertretungsweise auf den Frauenabteilungen. Dann habe ich gewechselt zu den jungen Erwachsenen und dann habe ich gewechselt zu den Erwachsenen, zu den männlichen Erwachsenen. Die Besonderheit ist, das ist eine Doppelabteilung. Stand ist immer so, also um die 120 Insassen, männliche Insassen. Ja, das war halt eine große Herausforderung für mich.
Glaube ich.
Ja.
Ist anders, ne? Als das ist
komplett anders, komplett anders.
Andrea Blahut, die wir jetzt gerade gehört haben, ist also eine weibliche Justizwachebeamtin und eines glaube ich ihr sofort, nämlich, dass es als Frau auf einer Männerstation vorsichtig ausgedrückt herausfordernd ist. Yvonne, wie würdest du diese Frau Blahut beschreiben, so dass wir auch ein Bild von ihr haben?
Ja, sie ist eher eine zierliche kleine Frau, hellblond gefärbte Haare hat sie gehabt und bunte Fingernägel, das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Und ich tippe jetzt mal drauf, dass sie so in ihren 50ern ist. Also ich merke gerade, ich habe bei ihr als Einzige, glaube ich, gar nicht nachgefragt. Aber ich hoffe jetzt mal, dass das stimmt.
Ich sage immer, Frauen, junge Erwachsene oder Jugendliche und Erwachsene, das sind verschiedene Welten. Ja. Das kann man nicht vergleichen. Der Unterschied, die verschiedenen Kulturkreise, ja. Bei gewissen habe ich es schwerer als Frau und bei gewissen habe ich es halt leichter. Ja. Manche versuchen, wenn eine Frau da ist, eher ein bisschen charmanter zu sein, höflicher zu sein. Ja. Ich sage immer an jeden, der was neu dazukommt, wir gehen da höflich und respektvoll miteinander um. Ja. Ein großes Problem ist halt eben sprachlich. Das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Das muss ich auch dazu sagen.
Also wir haben da 70 verschiedene Nationen.
Ja, also das ist ein Wahnsinn. Und eben die verschiedenen Kulturkreise, ja, wo eine Frau halt nicht viel zählt, ja, und als Chefin also nicht anerkannt wird.
Das ist sicher sehr schwierig.
Das ist schwierig, ja. Und das ist halt die Herausforderung, die ich angenommen habe.
Wie es funktioniert, also was muss welche Strategie muss man da haben, dass man da ernsthaft.
Strategie, das kommt immer Menschen drauf an, ja. Also manche, die reden nur mit den Kollegen. die versuchen es halt über Umwege. Die Kollegen, wir reden uns dann eh zusammen. Ja, die merken eh, okay, der will nicht mit einer Frau reden oder der akzeptiert das nicht. Wenn ich zum Beispiel irgendwas anordne, ja, der schaut bei mir durch, der ignoriert das komplett. Ja. Nur die Kollegen schicken den Insassen dann bewusst, wenn er irgendwas möchte, ja, sagen sie dann bewusst, gehen sie zur Chefin, dann müssen sie die Chefin fragen. Ja. Also irgendwann merkt er dann, er kommt nicht über mich hinweg. Ja. Es ist in Österreich so, ja, da gibt es auch Frauen als Vorgesetzte und da bleibt ihm halt nichts anderes über. Und somit muss er dann irgendwann einmal mit mir auch reden. Ne.
Also mal zieht sich sie dann raus.
Richtig, ja. Man zeigt ihnen, es ist so, ja, es gibt Frauen als Vorgesetzte und ja, das müssen sie halt akzeptieren lernen.
Ja, auch Frau Blahut hat, wie wir ja auch im Zuge dieser vielen Interviews auch schon öfter gehört haben, davon geredet, dass die geistig nicht gesunden Inhaftierten, sage ich jetzt mal, in ihrer Wahrnehmung deutlich angestiegen sind in den letzten Jahren.
Was ein großes Problem auch ist, in den letzten Jahren, die psychisch Auffälligen, die werden immer mehr und mehr.
Das haben wir auch schon gehört vorhin
im Gespräch. Das ist ein Wahnsinn, ja. Also ich bin jetzt 22 Jahre dabei, aber in den letzten Jahren, was sie da getan hat, das ist wirklich schlimm, ja. Den versuchen, dass er duschen geht, ja, dass er putzt seinen Haftraum, ja, das ist so schwierig, ja. Anstrengend, das kostet so viel Kraft und Energie von uns. Dann brutaler sind sie geworden, aggressiver, ja, respektloser. Weil früher war mit der Uniform hat man noch Respekt gehabt.
Ja, die Gesellschaft verändert sich und das merkt man natürlich auch im Strafvollzug. Ja. Den Zustand, den die Frau Blahutter beschreibt, es muss ja dann auch innerhalb der Hafträume oft recht wild zugehen.
Ja, genau. Und wie wir auch schon gehört haben, da muss man wirklich aufpassen, wer da wo am besten mit wem aufgehoben ist.
Man muss dann schauen, vereinzelt auf den Menschen jetzt, ja, wo tut man den hin? Ja, die Mitinsassen beschweren sie, bitte nehmen sie den raus, ja. Wo soll ich hin? Ja, jetzt da, mir verlängt den dann immer in einen anderen Haftraum, ja, dann in eine andere Abteilung. Ja. Das Problem ist ja nach wie vor da, das bleibt ja, das geht nicht weg. Ja.
Das Problem ist ja oft die psychische Krankheit oder sagen wir mal Auffälligkeit von vielen Insassinnen und Insassen.
Ja, und wir kennen ja auch das Problem jetzt in Österreich, dass unser Maßnahmenvollzug gesteckt voll ist. Mhm. Frau Blahut meinte ja, ihrer Meinung nach gehören gewisse ihrer Insassen eigentlich gar nicht in den normalen Vollzug, sondern in eben entsprechende Einrichtungen. Aber da ist unser System wohl an seinen Grenzen angelangt, weil da einfach nirgends mehr wirklich Platz ist. Und in Kombination mit dem Ärztemangel, von dem wir ja auch schon gehört haben, ist das natürlich in vielerlei Hinsicht problematisch.
Muss man da wirklich Angst haben im Sinne von A, dass sie sich selber was antun oder
ja.
B, dass sie anderen, also dass sie auch aggressiv werden?
Ja, auf alle Fälle.
Und was haben wir da für Möglichkeiten, was kann man denn machen, also was darf man denn machen? Das sind ja wahrscheinlich auch eingeschränkt in einer...
Ja, wenn's akut ist, lassen wir sofort den Psychiater ausrufen, ja. Oder vorher schon Gespräche führt, ja, mit der Psychologin eben, dass man den vorführen lässt, dass man da immer dahinter ist, ja, bevor das ausartet. Natürlich gibt's Probleme auch, wenn die Haftraumtüre zu ist, ja, was man momentan nicht mitbekommt, ne?
Aber wenn man es dann aufmacht, sieht auch jeder Arzt.
Ja, oder wenn die Mitinsassen dann kommen, nicht? Bei den schwierigeren Insassen merkt man das dann eh gleich sofort, ja. Dann oft kommen die Mitinsassen und sagen, ja, da gibt keine Ruhe und ich habe Angst, ja. Ich weiß nicht, was er tut, ich traue mich nicht einschlafen, ja. Ich habe schon gehabt, in einem Haftraum, in einem großen, die haben sich abgewechselt, ja. Die haben gesagt, in der Früh, bitte dann den sofort raus, wir haben uns abgewechselt, ja, stündlich. War immer wer munter, ja, weil die nicht gewusst haben, Was macht er, ja? Oder wozu ist er bereit? Ja?
Waren Sie selber schon mal in Situationen, wo Sie sagen würden, da haben Sie Angst gehabt oder da haben Sie sich gefährdet gefühlt?
Ja, da gibt es schon. Da hat es schon mehrere Situationen gegeben, ja. Also, man merkt auch, Brutalität ist gestiegen.
Wie kommt man dann raus aus so einer Situation? Also,
Ja, ich muss sagen, bei gewissen Situationen, ja, wenn ich merke, ui, da gibt es jetzt Spannungen oder irgendwie, da habe ich vielleicht als Frau, ja, da kann ich vielleicht ein bisschen reden, ja, und beruhigend halt drauf einwirken und was gibt es für Probleme, ja, dann höre ich mir das an, ja, ich kann mit dem und dem nicht und das und das, sage ich, ja, ich versuche, dass ich einen anderen Platz finde, ja, aber dass ich halt vorher schon irgendwie reagiere. Ja, dass ich da schon etliches wegnehme. Ja.
Es hat also doch auch durchaus Vorteile, meint Blahut, ja, in der Männerabteilung eine Frau zu sein.
Die kommen zu mir, wenn's Probleme gibt mit der Freundin. Die Freundin ist nicht zum Besuch gekommen, zum Beispiel. Ja, dann kommen die Insassen eher zu mir, weil ich eine Frau bin, ja, weil sie da mehr Verständnis erwarten von mir, ja. Oder meine Mama hat Geburtstag, bitte darf ich anrufen, ja, bevor sie zu einem Kollegen gehen.
Yvonne, ich hoffe, ich täusche mich da nicht, aber ich habe jetzt irgendwie herausgehört, dass die Frau Blahut ihren Job trotz der wirklich vielen Herausforderungen irrsinnig gern macht.
Nein, da täuscht du dich nicht. Okay. Nein, also ich habe das Gefühl auch gehabt und sie hat sich's auch nicht nehmen lassen, mir diese Worte noch mitzugeben.
Ich habe aber eine gute Mannschaft, ich habe ein gutes Team. Das sind alle sehr motiviert, engagiert. Und das ist schon sehr wichtig. Darum muss ich sagen, ich gehe gern in die Arbeit. Ja, ich freue mich auf meine Mitarbeiter.
Das ist sehr wichtig gerade.
Ja, das ist mir sehr wichtig.
Jetzt haben wir immer wieder gehört, dass psychiatrische und psychologische Auffälligkeiten ein Thema im Gefängnis sind und ja, da interessiert es mich natürlich und ich nehme an, die Hörerinnen und Hörer auch. Wie ist es denn eigentlich, wie geht es den Gefängnispsychologen in so einer Justizanstalt? Klingt ja so, als wäre auch der Job von denen ziemlich herausfordernd.
Absolut. Und wer könnte uns das besser erklären als der Leiter des psychologischen Dienstes der Justizanstalt selbst? Kurt Jagel heißt er und er arbeitet in der Josefstadt nun seit 1993, also seit 27 Jahren.
Was mich nur grundsätzlich interessiert, wie ist das vorzu? Also ich kenne Podcasts jetzt. Ich kenne das nicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie kann man jetzt...
27 Jahre im Grauen Haus arbeiten, aber nicht wissen, was ein Podcast ist? Okay, Spaß beiseite. Kurt Jagel klingt eigentlich ganz sympathisch.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, er nimmt mir nicht übel, dass ich das jetzt auch noch drin gelassen habe im Podcast. Aber nein, er ist wirklich ein sehr offener, ein sehr lustiger Mann, ein sehr interessierter Mann. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er diesen Job gewählt hat. Mir ist bewusst, dass das jetzt das Gespräch mit mir war, was für ihn ja auch mal was ganz anderes war und eine Abwechslung. Die Gespräche mit den Insassen laufen sicher ganz anders ab. Aber nachdem ich ihm dann erklärt habe, was wir hier eigentlich genau machen, haben wir dann über seine Tätigkeit gesprochen.
Der Insasse kann von sich aus ein Ansuchen stellen, kann bitten um ein Gespräch. Wir, also der psychologische Dienst, kann auch von anderen aufmerksam gemacht werden. Hier gibt es jemanden, der in einer Krise ist oder der in einer belastenden Situation ist. Das können Mitinsassen sein, das können Abteilungsbeamte sein, das kann der Anwalt sein, das kann das Gericht sein. Ein Insasse schreibt an das Gericht, dass sie eher sich das Leben nimmt, wenn sie eher verurteilt wird. Das heißt, wir können auch von anderer Seite Information bekommen und suchen dann das Gespräch mit dem Insassen.
Aber das ist jetzt zum Beispiel jetzt nicht so, dass Insassen zum Beispiel einmal die Woche zum Psychologen müssen?
Nicht müssen, aber vielfach wünschen und unter Umständen passiert das auch. Also wenn jetzt ein Insasse eine besondere Belastung hat, also es ist ein Urteil erfolgt, ein unerwartet hohes Urteil oder ein lebenslanges Urteil, dann kann auch von uns aus, vom psychologischen Dienst aus, eine geringere Frequenz passieren. Bedeutet, unmittelbar vor der Verhandlung, unmittelbar nach der Verhandlung, was auch also wenn jetzt beispielsweise die Verhandlung erst im Nachdienst beendet ist, der Psychologe hat Bereitschaft, also beispielsweise ich werde angerufen und ich komme unmittelbar nach der Verurteilung zu dem Insassen und bespreche mich mit ihm. Und schauen wir an, welche Interventionen sind notwendig, eben beispielsweise zum Thema Suizidalität, auf das der Insasse gesichert ist und keine selbstschädigenden Handlungen setzt.
Ich habe Kurt Jagel dann gefragt, ob das tatsächlich oft passiert, dass Insassen sich das Leben nehmen.
Es passiert zu bestimmten Zeiten. Also wir wissen sehr viel zu diesem Thema. Also wir wissen, welche Population betrifft's. Also wir wissen, dass das Geschlecht eine Rolle spielt. Wir wissen, dass das Alter eine Rolle spielt. Also konkret, die Männer suizidieren sich häufiger, jetzt statistisch gesehen, als Frauen.
Sind auch mehr männliche.
Aber jetzt unabhängig von den Zahlen, also unabhängig von den konkreten Zahlen. Also alleine, also wenn man jetzt wenn man es so ansieht, dass man sagt, die Suizidrate, also auf 100.000 Personen in einem Jahr, dann sehen wir ganz eindeutig, dass Männer sich häufiger suizidieren als Frauen, auch in Freiheit, dass das Alter eine große Rolle spielt. Das heißt, je älter, desto eher Suizidalität, Suizidrate. Wir wissen, dass natürlich die Persönlichkeitsstruktur eine ganz große Rolle spielt. Also insbesondere auch Personen, die eine hohe Vulnerabilität aufweisen in Richtung Suizidalität und früher bereits Selbstbeschädigungen gesetzt haben, Suizidversuche gesetzt haben, sind natürlich gefährdeter. Wir wissen, dass die Einzelunterbringung eine Gefährdung darstellt und schauen tunlichst, dass die Menschen hier nicht alleine angehalten sind. Also wir kennen einige Parameter und wir wissen, und das wenden wir auch an, wir kennen die Ergebnisse von Erwin Ringel, die präsuizidale Einengung, und wir schauen uns ganz konkret an, wie stark ist das dynamisch ausgeprägt. Also die Einengung, die Aggressionsumkehr und Suizidfantasien, und fragen sie auch ab. Also wir fragen auch ganz konkret ab, es gibt einen Mythos, der sagt, nur nicht fragen, weil man könnte damit das erst wecken, die Tendenz oder die Absicht, sich zu suizidieren. Wir wissen, dass das falsch ist. Und wir fragen konkret ab, welche konkreten Fantasien bestehen und welche Umsetzungsschritte sind schon passiert.
Also gut, ältere männliche Insassen, die früher schon einmal in diese Richtung auffällig gewesen sind also besonders selbstmordgefährdet.
Ja, genau. Und das vermehrt zu bestimmten Zeitpunkten.
Und wir wissen eines, das ist eine, auf einer Zeitachse, dass zu Beginn der Verhaftung, also die ersten 3 Tage und vor und nach einer Verhandlung, die prekärsten Zeiten sind. Das schließt jetzt nicht aus, dass es zu anderen Zeiten auch passieren kann, aber da schauen wir besonders genau.
Und angenommen, jetzt haben Sie da einen Inhaftierten, wo man feststellt, da ist die Gefahr sehr hoch. Ja?
Genau.
Er kommt aus der Verhandlung, hat eine lebenslange Haftstrafe bekommen, ist total suizidgefährdet. Was sagt man?
Naja, da geht es in unserem Fall gar nicht so sehr, was wir sagen, sondern was der Insasse sagt. Das heißt, wir führen ein Gespräch mit dem Insassen und er fragen ganz genau, wie ist es dazu gekommen? Meistens wissen wir es ja auch schon durch mehrere Gespräche im Vorfeld. Und wie stellt sich die Situation jetzt für den Betreffenden dar? Und was braucht er in dieser Situation? Das heißt, wir hören, was bedeutet das in Reaktion auf das beispielsweise lebenslängliche Urteil, das ja meistens, aber es ist auch kein ausreichender Schutz, meistens noch nicht rechtskräftig ist, weil die meisten Insassen Rechtsmittel anwenden. Bei einem erstinstanzlichen lebenslänglichen Urteil. Ist dann nur ein Aufschub möglicherweise. Aber wichtig ist für uns zu sehen, wie ist die Reaktion auf dieses Urteil und was müssen wir jetzt tun, wie gehen wir damit um? Und da haben wir viele Möglichkeiten. Also wir haben beispielsweise hier im Haus einen gebrieften und vom Psychologen geschulten Mitinsassen, einen sogenannten Listener, ein Modell, das wir aus England übernommen haben. Und dieser geschulte Mitinsasse, der könnte beispielsweise, wenn wir sehen, es ist ein geringes Ausmaß von Suizidalität vorhanden, diesen Insassen unterstützen. Das heißt, wir verbringen den belasteten Insassen zum Listener. Das ist ein eigener Raum.
Also in der Phase kann man jetzt sozusagen so vielleicht Vorzeige involvieren?
Ja, oder ein Vorzeige, genau. Oder ein Party, dem ich vertraue und der mir auf Augenhöhe begegnet.
Und der dann auch durch vielleicht, keine Ahnung, also Vorteile auch hat. Also das
ja, war, der hat auch Vorteile. Genau.
Also die Motivation,
genau. Die Motivation ist eine die ist zwar intrinsisch vorhanden, aber der kriegt auch ein bisschen was.
Und da können sich dann quasi die Inhaftierten selbst gegenseitig helfen.
Genau. So ist gedacht. Sehr gut, ja. Also gedacht ist, der unterstützt, der hilft, der hört sich auch an, die Sorgen, die Nöte, der ist da für den eine Nacht, zwei Nächte. Das ist so, also abgesehen jetzt von einer Mehrpersonenhaftraum, viele sagen, ich will dort bleiben, wo ich bin, ich fühle mich da ganz wohl, in Unterstützung der Mitinsassen, aber das wäre so eine Möglichkeit auf einem unteren Level, wenn wir einschätzen, die Suizidalität ist gering, ist sie hoch, müssen wir andere Maßnahmen treffen.
Zum Beispiel?
Bis hin in einen videoüberwachten Haftraum, wo, zu seiner Sicherheit. Also wo es nichts gibt, womit man, genau, Sie haben sie gesehen vielleicht, ja. Ja.
Also nur beim Durchgehen, weil also da haben wir den ganzen Bildschirm.
Genau, da haben sie gesehen, ja, und der ist wirklich leer und es gibt nichts, womit ich mich verletzen kann. Ja.
Ja. Aha, der Psychologe Kurt Jagl sagt also lobend sehr gut zu Ihnen, Frau Wiedler.
Ja.
Der ist bestanden.
Mhm. Herr Jagl war durchaus auch etwas unterhaltsam, trotz des tragischen Themas, über das wir geredet haben.
Da hast du recht, aber wirklich zurück zum Ernst. Besonders suizidgefährdete Insassen kommen in einen videoüberwachten Einzelhaftraum, der ist komplett leer, damit sie sich eben nichts antun können da drinnen, dass sie nichts finden.
Ja, genau. Und ich wurde da einmal auch kurz durchgeführt. Das war allerdings zu einem anderen Termin, als ich dort war. Und diese Räume werden tatsächlich videoüberwacht die ganze Zeit. Und da steht wirklich nichts, der ist komplett leer. Nicht einmal eine Kloschüssel ist da drinnen, sondern nur ein Loch im Boden. Mhm.
Frau Blaut hat ja vorhin auch davon gesprochen, dass psychisch Auffällige vorgeführt werden. Das passiert dann unter anderem eben bei diesem Herrn Jagl.
Ja, genau. Es gibt einen Vorführraum auf den Abteilungen und dort werden die Insassen dem Psychologen oder auch dem Psychiater, je nachdem, vorgeführt und dort werden dann auch die Gespräche geführt.
Wir haben davon gesprochen, dass in der Justizanstalt Josefstadt 1100 Häftlinge zurzeit einsitzen. Wie viele Menschen hat der Herr Jagl da in seinem Team?
Ja, es besteht aus 12 Personen, wobei nicht alle Vollzeit arbeiten. Das sind auch Frauen und Männer gemischt, die je nach Erfahrung und Qualifikation unterschiedliche Zuständigkeiten haben.
Ich bin für Gewaltverbrecher zuständig.
Und wie ist das so mit Gewaltverbrechern?
Naja, auch abhängig von der Situation. Also es ist natürlich, wenn du jetzt einen Angeklagten, so wie konkreter Fall, einen Angeklagten 74-jährigen Mann hast, der wegen versuchten Mord angeklagt ist, dann poppen natürlich, jetzt was wir vorher gesprochen haben, da poppt natürlich einiges auf. Nicht? Also bei einer Verurteilung des 74-Jährigen versuchter Mord ist natürlich im Hintergrund, läuft halt immer mit, welche Sicherheitsmaßnahmen muss man setzen, für den Fall, dass Hoffnungslosigkeit einsetzt.
Und für sich selbst? Also haben Sie sich denn niemals auch verurteilt? Ist das eine gefährliche Situation für Sie oder ist das gar nicht?
Nein, das würde jetzt keine gefährliche Situation darstellen. Also die einzige Situation ist vielleicht, eben, wenn jetzt ergänzend, also in diesem Fall ist es nicht, ich tue jetzt nur was Fiktives darstellen, wenn jetzt ergänzend diese Person, von der anzunehmen ist, dass hier eine erhöhte Suizidalität ist, ein Mann, älter, hohe Verurteilung, Aussichtslosigkeit, wenn diese Person jetzt in der Gemeinschaft nicht tragbar ist, Und der Psychologe, das ist dann auch die Aufgabe des Psychologen, soll feststellen, kann diese Person alleine angehalten werden. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Weil eine verantwortungsvolle Situation, wenn das Ergebnis lautet, also auf der einen Seite steht in Gemeinschaft nicht tragbar, auf der anderen Seite steht, da haben wir einige Parameter, erhöhte Suizidalität. Also hier diese Entscheidung zu treffen und zu tragen, das trage dann ich oder meine Kolleginnen, das ist natürlich schon eine verantwortungsvolle Tätigkeit.
Ja, und ganz zum Schluss habe ich den Gefängnispsychologen Kurt Jagl gefragt, was ihn denn ganz besonders beschäftigt in seinem Job.
Ich erlebe umgekehrt, dass sich Insassen auf ein Gespräch mit mir freuen, also vor allem Insassen, die wiederkehren. Also ich habe gestern gesehen und heute schon ein Ansuchen bekommen, ein Insasse, den ich früher mehrmals betreut habe, der ist wieder da. Jetzt zeigt er Freude, er ist da wieder in einem behüteten Setting. Mich bekümmert es, dass er wieder da ist. Ja, also natürlich ist, also es ist eher einseitig. Natürlich wird es auch ein relativ freudvolles Gespräch sein, trotz dieser widrigen Umstände. Aber das bedauere ich halt sehr. Und das passiert öfters. Und da ich schon so lange da bin, ja klar, passiert das halt öfters. Dass mich Leute wiedererkennen und mich ansprechen und Freude zeigen über die Freude kann ich nicht ganz teilen.
Das wäre wieder ein bisschen
widersprechend. Ja, genau, das widerspricht dem Auftrag.
Also bei aller Tragik und Leid und Sorgen, die der Herr Jagl da sieht, ist es schon schön, dass er nicht verlernt hat zu lachen und die Dinge auch teilweise mit Humor sieht.
Ja, das ist doch sicher keine schlechte Strategie. Er nimmt seinen Job ja wirklich sehr, sehr ernst und die Tatsache, dass Gefangene sich freuen, wenn sie ihn wiedersehen, das spricht ja ganz stark für ihn. Ja, das war's vom Herrn Jagl. Jetzt habt ihr ihn auch kennengelernt und wie schon angekündigt, eine Interviewpartnerin gibt es noch.
Ja, ganz genau. Eine Interviewpartnerin hören wir noch, hast du noch sprechen dürfen. Aber vorher hören wir noch eine ganz kurze Pause. Bei Dunkle Spuren geht es ja um echte Kriminalfälle. Fast schon irgendwie das Gegenteil ist Thema in einem neuen Kurier-Podcast, nämlich Fakebusters, zu dem jetzt Birgit Zeiser auch im Studio ist. Hallo Birgit.
Hallo Stefan.
Bei euch geht es ja um Verschwörungstheorien.
Ganz genau. Und manchmal steckt hinter diesen Verschwörungstheorien auch ein Funken Wahrheit. Genau danach suchen wir. Wir sprechen mit den Menschen, die diese Theorien glauben und verbreiten und auch mit Experten, die Licht in die Sache bringen sollen.
Du erklärst uns dann also, ob die Amis zum Beispiel wirklich am Mond waren.
Genau, das ist aber nur eines der vielen Themen, die hinterfragt werden müssen. Am besten hört selbst rein. Jeden Dienstag startet eine neue Folge Fakebusters, natürlich auf kurier.at und auch in jeder bekannten Podcast-App.
Und Birgit, du hast ja in diesem Podcast, den Fakebusters, auch ein Motto.
Ganz genau. Die Fakebusters raten, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Willkommen zurück zu Dunkle Spuren. Yvonne, wir sind kurz vorm Ende deines Besuchs in der Justizanstalt Josefstadt, ja, dem größten Gefängnis Österreichs, mhm, wo du nicht nur mit der scheidenden Gefängnisdirektorin und mit Psychologen gesprochen hast, sondern natürlich auch, und ich glaube, dafür muss man auch dem Gefängnis Danke sagen, mit Insassinnen und Insassen. Ganz zum Schluss hast du noch mit einer Dame gesprochen, die in der Justizanstalt einsitzt.
Ja, genau. Wir haben ihren Namen geändert auf ihren Wunsch. Wir nennen sie jetzt Adriana F. Eine junge, bildhübsche, sehr gescheite, sehr offene Frau, die sich aber doch auch spürbar geschämt hat, zumindest zu Beginn des Gespräches über ihre Taten zu sprechen.
Ich bin 24 Jahre alt, habe einen großen Fehler gemacht. Bin aber ehrlich gesagt einerseits dankbar, dass ich hier gelandet bin, weil wäre ich nicht hierher gekommen, wäre ich wer weiß wohin gelandet. Ich habe mich ehrlich gesagt hier drinnen wiedergefunden, was die meisten sagen, boah, Knast, das ist ein Wahnsinn.
Aber was hat Adriana F. eigentlich angestellt, dass sie dafür eine Freiheitsstrafe ausgefasst hat?
Sie hat schweren Raub begangen. Das war im Jahr 2019 in Wien im 21. Bezirk.
Ich habe an einem Abend ungefähr 4-5 Gruppen von Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren überfallen mit einem Messer, leider Gottes.
Und warum?
Ich habe Alkohol getrunken und da das erste Mal Ecstasy probiert. Ich schäme mich so. Habe über meine Vergangenheit mit meiner Komplizin geredet und wir waren beide sehr aggressiv und euphorisch und haben halt das gemacht, was wir hätten nicht machen sollen. Wir waren in der Wohnung, haben getrunken und das Fenster war offen. Wir haben Musik gehört, dann haben wir etwas leiser gedreht, eben geredet über die Probleme. Und in dem Moment hatschen zwei Burschen, also wir waren im ersten Stock und die Burschen sind vorbeigegangen und haben dann irgendwas daher geschimpft. Und in dem Moment hat sie gesagt, schau, die schimpfen uns, sind wir aus dem Fenster und haben gesagt, was ist los? Sind sie einfach dann weitergegangen und sie hat gesagt, na gehen wir raus, habe ich gesagt, na gehen wir. Ich habe mich angezogen, wir sind rausgegangen, sie wollte noch zur Küche gehen und hat das Messer mitgenommen. Die Dame ist aber 19 Jahre alt, noch eine junge Erwachsene gewesen und ich habe gesagt, hör auf, lass das Messer liegen. Hat sie gesagt, na wir müssen die ja schon erschrecken, wir sind zwei Frauen. Habe ich gesagt, nein, lass es, sie wollte es unbedingt haben. Habe ich gesagt, na gut, okay, gib es wenigstens mir, ich bin die Ältere und ich habe kein Kind. Ist besser, wenn ich das Messer habe, wenn was passieren würde. Und so begann es.
Alkohol, Drogen, ein Messer und innerlich aufgewühlt, das ist natürlich keine gute Kombination.
Nein, das weiß sie auch und das war wirklich ein riesengroßer Blödsinn. Man muss ja froh sein, dass da nichts Schlimmeres passiert ist.
Das war total ungeplant, also unüberlegt. Ich habe selber nicht einmal realisiert, was wir da eigentlich machen. Nur, ja. Sie werden lachen, wenn Sie hören, dass Wir haben ja da die zwei Burschen überfallen. Mhm. Also überfallen. Wir haben sie erschreckt. Wir haben nicht einmal 50 Cent genommen oder Sonstiges. Ich wollte einfach nur, weil ich die Wut auf die Männer hatte, wollte ich die einfach nur erschrecken. Ja, so ging es dann. Da haben wir gemerkt, wie leicht es eigentlich geht. Haben wir gelacht, getrödelt und sind dann einfach weiter zu den anderen. Also wir haben sich dann neue Opfer gesucht sozusagen. Sie hat gesagt immer da und da, der und der, und ich bin halt geküpft. Und so sind wir zu dem Nächsten gekommen. Der Nächste ist zur Tankstelle, also zum Dönerstand gegangen, hat gemerkt, dass wir ihn beobachten, ist zum Dönerstand gegangen, hat sich ein Red Bull geholt und wir sind ihm hinterher. Und er hat gemerkt, wir beobachten ihn. Er ist im Autobus eingestiegen und vom Autobus aus ist er ausgestiegen, wir hinterher. Und er hat gefragt, was wir möchten. Meine Wenigkeit hat dann gesagt, ich möchte Zigarette, hast du welche? Weil wir gesehen haben, er hat welche gekauft. Er so, nein, für euch nicht. Und in dem Moment habe ich gesagt, was heißt das für euch nicht? Hat er gesagt, na, ich gebe euch keine Zigaretten, ich habe keine. Sag ich, ich habe gesehen, dass du welche gekauft hast. Ja, und so ging es immer und immer wieder. So, ja, und ja, eine Chick-Packung haben wir geklaut. Und beim letzten Mal haben wir auch zwei Burschen nach Zigaretten gefragt, sie wollten uns keine geben. Sind wir denen auch hinterhergelaufen und ja, sie sind dann in die BP-Tankstelle reingelaufen, also im 21. Ich war so wütend, weil sie weggelaufen sind von uns, bin ich auch reingegangen, habe das Messer weggeworfen, irgendwo ohne nachzudenken, habe es weggeworfen und habe mich dort hingesetzt bei der BP-Tankstelle und sie haben gesagt, ja, wir haben die Polizei gerufen. Habe ich gesagt, ja, okay, ich bleib sitzen. Und so ist es passiert. Meine Komplizin hat gesagt, na, wir schaffen es noch zu verschwinden. In dem Moment habe ich gesagt, na, wenn ich verschwinde, dann werden sie mich jederzeit suchen. Außerdem gibt es Kameras, ich bleibe lieber sitzen und den Fehler, den wir begangen haben, da müssen wir gerade stehen.
Yvonne, wie hoch ist eigentlich die Strafe, die man für einen Raub so bekommt?
Also bei ihr war es so, Adriana F. musste insgesamt 8 Monate ins Gefängnis plus 3 Jahre Bewährung. Und wenn sie in diesen 3 Jahren einen Fehler macht, muss sie sofort wieder 16 Monate ins Gefängnis plus noch der neuerlichen Haftstrafe, die sie dann noch bekommen würde.
Aber ich bin sehr gut davon gekommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich selber von mir aus alles ausgesagt habe. Bin ich sehr gut davon gekommen, weil ich hätte von 1 bis 10 Jahren bekommen können. Ja, für einen schweren Raub und ich bin eine Erwachsene, genau. Also meine Komplizin hat, weil sie junge Erwachsene ist, 6 Monate bekommen, 16 Monate Bewährung und ist nach 2/3 nach Hause gegangen.
Ja, also da habe ich rausgehört, dass Sie und Ihre Komplizin mittlerweile kein gutes Verhältnis mehr haben nach dieser gemeinsamen Tat. Mir ist schon aufgefallen, dass da auch ein gewisser Vorwurfston mitschwingt und auch Ärger darüber, dass das andere Mädchen mit vergleichsweise viel weniger Strafe davongekommen ist.
Mein erster Tag, den werde ich nie vergessen. Mein erster Tag, ich war noch so wütend, hatte noch Alkohol in mir und die Tablette hat ja auch noch gewirkt. Ja, bin ich in der Nacht um 1 Uhr im 4. Stock gelandet. Da waren wir in einer Zelle zwischen 8 und 10 Personen. Und ich bin reingekommen, habe mein Kisterl gehabt, wo ich meine Bettzeugsachen hatte, am Boden geworfen. Oh mein Gott, wenn ich jetzt so überlege, das ist, mein Benehmen war unpackbar. Aber ja, die erste Woche war wirklich, ich war sehr wütend und habe auch Angst gehabt, weil ich noch nie inhaftiert war. Ich hatte sehr viel Angst. Aber ich habe es durch diese dominante Art nicht gezeigt, weil ich gedacht habe, man muss hier dominant stark sein und sich beweisen müssen. Ehrlich gesagt ist das nicht so der Fall. Ich meine, es gibt schon Frauen, die sind sehr zickig und reden wirres Zeug, um jemanden schlechter dastehen zu lassen, aber da auf einem Ohr rein, auf dem anderen raus. Die erste Woche war schwer, die zweite Woche waren wir dann in einer kleineren Zelle. Ich war noch mit 2 jungen Damen, also mit einer älteren und einer jüngeren. Die jüngere ist dann ungefähr nach 1 Monat gegangen, weil sie ein paar Parfums geklaut hat. Und die andere war dann eben noch mit mir. Wir waren dann nach ungefähr 2 Wochen, wir 3, im gelockerten Vollzug.
Yvonne, was bedeutet gelockerter Vollzug in der Justizanstalt?
Gelockerter Vollzug, das ist eine eigene Abteilung, eine kleinere Abteilung. Dort sind die Türen der Hafträume von 7 Uhr in der Früh bis 22 Uhr am Abend geöffnet. Das heißt, die Frauen können auch am Gang stehen, sich unterhalten. Es gibt einen kleinen Küchenaufenthaltsraum, ein paar Fitnessgeräte, zum Beispiel ein Laufband. Adriana F. hat es ein bisschen wie eine strenge Internatsatmosphäre beschrieben.
Einen Monat später haben sie mich gefragt, ob ich arbeiten möchte. Habe ich natürlich ja gesagt. Bin ich dann in den A3-Stock gekommen. Dort war es auch, die Frauen waren eher so zurückhaltend und ich bin eher so eine offene Person, habe jedem mal die Hand gegeben und gesagt, wie ich heiße. Und ab dem nächsten Tag habe ich begonnen zu arbeiten.
Na, Reinigung, gell?
Ja, genau. Also ich reinige Büros, Gänge, Toiletten und serviere ab und zu mal Kaffeehäferl und so.
Das ist einfach mal was zu tun, gell?
Ja, also die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Ich bin jetzt 7 Monate da. Ich muss ehrlich sagen, so richtig einen, wie andere sagen, Haftschaden habe ich nicht. Mhm. Aber es fehlt die Freiheit.
Ja. Aber das hat einen schon wachgerüttelt.
Mega. Ich habe meinen Hund verloren dadurch. Und mein Hund war für mich alles.
Hat sie denn niemanden draußen, keine Angehörigen, Familie, Freunde, die sich um den Hund hätten kümmern können?
Leider nein. Aber Adriana F. hat beschlossen, sich auf das Positive zu fokussieren, auf ihre Zukunft. Und da hat sie tatsächlich einiges vor und nachzuholen auch.
Ich habe einen Jugendcoaching, eine Dame. Sie hat mich sehr unterstützt. Ich habe auch von draußen eigentlich einen Sozialarbeiter gehabt und habe noch eine Bewährungshelferin. Also ich bin eigentlich vollgepackt mit guten Sachen, ja. Auf jeden Fall, ich bin darauf hingegangen, dass ich meinen Pflichtschulabschluss nachhole, weil ich sehr viele Vierer habe. Den möchte ich aber verbessern. Ich möchte mehr bessere Noten haben und ich möchte Lehre mit Matura machen. Ich habe eh noch ein Jahr Zeit und da kann ich noch überlegen, was ich machen möchte, welche Matura-Lehre. Ich möchte ehrlich gesagt Tierärztin werden. Ich weiß, dass der Weg sehr schwer ist, aber wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann schafft man den steinigen Weg auch.
Adriana F. war bisher immer Hilfsarbeiterin und die Zeit im Gefängnis hat in ihr etwas bewirkt. Sie möchte das jetzt nicht mehr. Sie möchte mehr.
Yvonne, wenn sie niemanden gefunden hat, der sich hätte um den Hund kümmern können, wie schaut eigentlich das soziale Umfeld von Adriana F. aus?
Ja, also Gewalt hat schon sehr früh in ihrem Leben eine Rolle gespielt, zum Beispiel.
Meine Mutter ist schockiert, dass ich das gemacht habe. Ich selber ja auch, weil sie sich das von mir nicht erwartet hätten. Und ich habe eine schwere Kindheit gehabt, das stimmt schon. Mit dem Stiefvater, also mit dem Freund von meiner Mutter, habe ich mich gar nicht verstanden. Es gab sehr viele Auseinandersetzungen. Wurde auch nicht wie ein normales Mädchen behandelt, sondern eher gewalttätig erzogen. Aber ehrlich gesagt, ich bin mit 14 auch ausgezogen von zu Hause. Ich bin sehr schnell erwachsen werden müssen. Ja, mit der Mama habe ich Kontakt, noch immer, aber es ist eher so eine gewisse Distanz, weil Vertrauen. Sie vertraut mir nicht und ich spüre das. Und wenn eine Mama nicht vertraut, dann gibt es keine Bindung irgendwie.
Ja, ist dann so, weil wenn Sie sagen, der nächste Mensch oder nicht, stehen Sie am meisten Vertrauen?
Mein kleiner Bruder.
So.
Mein kleiner Bruder, der ist aber erst 11 Jahre alt. Sonst habe ich niemanden. Mein Ex-Freund war auch ein sehr gewalttätiger Mensch.
Ja, und in der Zeit, als sie im Gefängnis war, ist ihr Hund dann auch leider gestorben, als er fremd untergebracht war irgendwo.
Wo ich gehört habe, dass mein Hund sozusagen gestorben ist und ich wirklich, ich habe so geweint, dass ich nicht mehr wusste, was ich mache. Ich habe geweint und ich konnte dann nicht mehr atmen. Und ich hätte aber Ausgang bekommen sollen. Und da hat mir die Stockchefin gesagt, besser ist es nicht, dass du auf Ausgang gehst. Wer weiß, was passieren würde. Wir können nicht für dich garantieren, also für sie. Habe ich gesagt, ich kann aber für mich garantieren, dass ich nichts machen werde. Haben sie mich aber trotzdem dann rausgelassen. Also in dem Moment war das Schlimmste für mich und halt die Freiheit, die ich nicht habe. Aber ich habe mich damit abgefunden, Ich gehe nicht einmal in den Hof spazieren, weil das mir zu mühsam ist mit den Leuten und so. Aber
ich wollte Sie auch Fragen stellen, weil so viele so viele auf einmal in diesen Hof können für diese Stunde.
Das mit den Frauen ist eher nicht so problematisch, wie als wenn die Männer vom Fenster quietschen, pfeifen und so tun, als wären wir Tiere. Und deswegen gehe ich auch nicht raus. Jetzt habe ich auch die Ausgänge und bald bin ich draußen.
In der Zwischenzeit ist Adriana F. wieder in Freiheit und wir vom ganzen Dunkle Spurenteam, darf ich sagen, wünschen ihr natürlich nur das Allerbeste, dass sie ihre Lebensziele, die neu gesteckten Lebensziele, auch wirklich alle erreicht.
Auf jeden Fall, ja.
Yvonne, wir haben jetzt alle deine Interviewpartnerinnen und Interviewpartner im Grauen Haus gehört.
Richtig, Stefan, wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende angelangt.
Danke dir für diesen wirklich spannenden Ausflug in ein Gefängnis. Natürlich hast du uns nicht alles zeigen können, aber du hast uns doch ein Stück weit in die doch sehr bunte Welt und zu diesen ganz besonderen Menschen im Grauen Haus geführt. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Und es war ja auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Und wie wir zu Beginn gehört haben, ist ja die Gefängnisdirektorin Helene Piegel, die ja 12,5 Jahre die Leiterin der Justizanstalt Josefstadt war, mittlerweile im Ruhestand. Aber ein bisschen was von ihr habe ich noch mitgebracht, das habe ich mir für den Schluss aufgehoben.
Okay, und zwar spannend.
Ja, noch ganz schöne Worte von ihr zum Abschied, wie ich finde.
Wissen Sie, am Ende einer Berufszeit, an dem ich angelangt bin, verklären sich die Dinge ein wenig. Es gab immer wieder so kleine Dinge, die sich zu großen hätten ausweiten können, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nicht so toll gehandelt hätten. Also man vergisst dann die Krisen auch. Also ich habe eine Menge gute Erinnerungen und ich weiß nicht, vielleicht jetzt am Ende meiner Dienstzeit kommen mir die, wie man auch sagt, die positiven Sachen mehr in Erinnerung. Also mir macht es Freude, wenn ich erlebe, dass meine Mannschaft zusammenhält, dass sie stolz auf sich sind, was sie geleistet haben und dass wir ein gutes Gesamtergebnis haben. Und das kann ich durchaus unterstreichen.
Und wie geht es Ihnen damit?
Ausgezeichnet, weil ich mir denke, ich mache das jetzt 12,5 Jahre. Und man hat ja letztlich, wenn man Verantwortung übernimmt, auch das beschäftigt einen Tag für Tag. Man kann das nicht ganz weggeben, was auch in Ordnung ist. Aber es kommt dann irgendwann mal die Zeit, wo man sagt, okay, jetzt müssen Jüngere das machen. Ja, also ich glaube, die Zeit ist reif.
Yvonne, danke dir. Danke den Menschen in der Justizanstalt Josefstadt, die sich bereit erklärt haben, dir diese wirklich interessanten und spannenden Interviews zu geben. Danke auch euch fürs Zuhören. Und unsere Reporterinnen sind eigentlich schon wieder beim Endspurt mit ihren Recherchen zu den nächsten ungelösten Kriminalfällen. Ende Juli starten wir wieder mit der nächsten Staffel Dunkle Spuren, wo wieder drei sehr spannende Kriminalrätsel aus Österreich auf euch warten. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon und folgt uns unbedingt auch auf Instagram.com Dunkle Spuren. Dort haben wir nämlich jede Menge zusätzliches Material für euch bereit. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres. Die Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer. Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian. Musik Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Nabmesnik.